grüße Sie. Wir haben jetzt gerade die Sanktionskraft des Schweigens kennengelernt. Ich habe geschwiegen und das Schweigen artikuliert sich als eine Sanktionsaufforderung, die einige aufgenommen haben, indem sie pssst gemacht haben. Den danke ich natürlich ganz besonders für die Beteiligung an der Sanktionsdrohung, die artikuliert wird über das Schweigen. Das Schweigen kann auch eine Sanktionsdrohung artikulieren. Für diejenigen, die über die Kommunikationsbedeutung des Zungenkusses weitere Erläuterungen haben möchten, für die könnten wir natürlich jetzt abdunkeln und Sie könnten es kurz ausprobieren und wir könnten in eine Diskussion einsteigen. Eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, Soziologie kennenzulernen. Einmal darüber nachzudenken, was ist soziologisch ein V-Mann? Also Sie müssen ja immer irgendwie jetzt mal allmählich da nicht nur an Weihnachtsgeschenke denken, sondern auch mal an so einen kleinen Essay. Gegenwärtig geht der V-Mann durch alle Zeitungen. Was ist soziologisch ein V-Mann? Darüber kann man natürlich nachdenken, sollte man, weil man ja möglicherweise nach Beendigung des Soziologiestudiums im deutschen Verfassungsschutz oder beim Bundeskriminalamt oder wo auch immer vielleicht eine schöne Stelle gut dotiert als Soziologe bekommt. Warum nicht? Und über den V-Mann haben wir eigentlich schon nachgedacht, als wir in diesem doch etwas anstrengenden Kapitel über Regel und Aktor uns befunden haben. Erinnern Sie sich? Wir haben ja immer mit der Regelkonzeption gearbeitet, machen das nach wie vor und haben ja darüber nachgedacht, ja, in welchem Verhältnis steht eigentlich ein Aktor zur Regel? Und dann haben wir, das liegt jetzt auch schon Jahrhunderte zurück, drei Unterscheidungen eingesetzt, nämlich bewusste Regelbefolgung, unbewusste Regelbefolgung und strategische Regelbefolgung. Das haben wir so vor einiger Zeit einmal besprochen. Also ich kann einer Regel bewusst folgen, ich sage, ich gehe jetzt in die Vorlesung, habe also intentional repräsentiert in meiner Handlungsplanung diese Regel, die mich verpflichtet, in diesen Kontext einzutreten. Ich kann unbewusst einer Regel folgen. Ich lasse mich treiben. Ich inszeniere eine Aktivität, die ich als Aktivität überhaupt nicht verstehe. Aber andere Beobachter und erst recht Analytiker können in diesem Handeln die Determinationskraft von Regeln entdecken, die der Aktor als Regeln gar nicht kennt. Und dann haben wir drittens gesagt, ich kann eine Regel strategisch befolgen bei gleichzeitiger, konkurrierender oder alternativer Orientierung. Und das ist der V-Mann. Wir haben den V-Mann immer behandelt als Heiratsschwindler. Das war unser Beispiel. Jetzt kommt in die Zeitung dieser blöde V-Mann. Und man kann darüber nachdenken, wo drin liegt jetzt die Handlungsproblematik des V-Manns. Von jemand, der eine Inkonsistenz in seiner Handlungsorientierung zu tolerieren und zu handhaben in der Lage sein muss. eine Inkonsistenz, weil er, wenn Sie so wollen, auf zwei Hochzeiten tanzt. In zwei Bezugssystemen oder in zwei Relevanzsystemen oder in zwei Erwartungssystemen sich bewegt. Und mehr noch. Die Mitgliedschaft in dem einen Erwartungssystem gegenüber der Mitgliedschaft im anderen Erwartungssystem nicht kommunizieren darf. Und das macht die Handlungsproblematik des V-Manns aus. Man kann sich die Frage ja stellen, wie wir das immer tun bei der Betrachtung von Regeln und dem Verhältnis von Akteuren zu Regeln, kann man sich die Frage stellen, wie hält man das aus? Wie hält ein Akteur die gleichzeitige Konformität gegenüber sich kontrastierenden Milieus oder Erwartungsformen, wie hält das jemand aus? Es gibt bis heute keine gute Soziologie der Spionage. Der Spion ist eine weitere Figur, die in diesem Kontext soziologisch unglaublich interessant ist. Für diejenigen, die also irgendwie darüber mal nachdenken, was wird aus mir? Nun, man muss nicht unbedingt Spion werden, aber die Analyse der Spionage ist in diesem Kontext eine unglaublich interessante Thematik. Die Spionage trivialerweise, ganz klar, natürlich auch, lebt von der Partizipation in Bezugskreisen, die nicht ineinander übersetzt werden dürfen. Und das ist eine Devianz gegenüber der Normalsituation aller Akteure in einer Gesellschaft, die ja systematisch ihre Mitgliedschaft in dem einen Bezugsraum mit der Mitgliedschaft in einem konkurrierenden oder anderen Bezugsraum übersetzen oder vermitteln müssen. Sie lernen im Studium irgendjemanden kennen und wollen den oder die auch mal nach Hause mitbringen. Dann können Sie den Eltern nicht sagen, irgendwie, das geht euch eigentlich gar nichts an, sondern dann findet irgendwie eine Übersetzung statt, hier guckt euch den mal an, den habe ich kennengelernt oder irgendwie sowas. Und umgekehrt, du sollst mal meine Eltern kennenlernen, komm doch mal mit nach Hause. Pausenlos übersetzen wir als Akteure unsere heterogenen Mitgliedschaften ineinander und gewinnen dadurch eine Kommunikationssouveränität oder kommunikative Elastizität. Für die Spionage und für den V-Mann kommt es darauf an, diese Bezugsmilieus als fragmentierte Milieus oder separierte Milieus aufrechtzuerhalten und sie gleichwohl strategisch zu manipulieren. Darin liegt, wenn man so will, die Handlungsraffinesse einer solchen Position, die ja aus bestimmten Gründen in einer Gesellschaft, die daran interessiert ist, die Merkwürdigkeiten der Bevölkerung, was politische Überzeugungen und alles andere sonst betrifft, Terrorismusgefahr, irgendwie verfolgen will, für so eine Gesellschaft, also für eine soziale Ordnung, die im Prinzip an effektiver Sozialkontrolle der Mitglieder interessiert ist, ist so eine Position dann natürlich funktional geboten. Mittlerweile kriegen wir so eine Debatte, die Sie ja als Zeitungsleser alle verfolgen. Brauchen wir diese Leute überhaupt? Können wir sich alles wegschmeißen? Das ist ja alles nur ganz furchtbar. Und da wäre etwa eine soziologische Reflexion gefragt, die man anstellen könnte aus dem eigenen Erfahrungsraum, so wie er bis jetzt im Studium der Soziologie sich entwickelt hat. Ich hatte Ihnen schon öfters gesagt, die Soziologie nimmt sich das, was in der Welt geschieht, ja klar, was denn sonst, nimmt sich das, was in der Welt geschieht, vor und übersetzt es in die Begrifflichkeit, die die Disziplin entworfen hat und die wir dabei sind, hier in dieser Vorlesung zum ersten Mal kennenzulernen und zu präzisieren. Ja, da lese ich irgendwie sowas in der Zeitung über den V-Mann und denke, das trage ich jetzt mal in die Vorlesung und denke darüber nach, was überhaupt ein V-Mann ist. Das ist ja eine technische Bezeichnung, in der Soziologie überhaupt nicht auftaucht. Aber zwei Minuten drüber nachgedacht, sehen wir, der V-Mann ist längst hier unter uns. Also, ich meine, nicht wörtlich verstehen, aber er ist sozusagen kategorial, haben wir den längst hier verstanden, was der tut, wenn wir diese Regel-Aktor-Verhältnismäßigkeit zur Wirkung bringen und uns klar werden darüber, was für eine Handlungskomplexität damit eigentlich verbunden ist. Noch etwas sehen wir daran. Man kann sich ja die Frage stellen, warum funktioniert das überhaupt? Also es war ja jetzt nicht, wie den Zeitungen zu entnehmen ist, nicht sehr effektiv, wie das funktioniert hat. Aber warum funktioniert überhaupt die Einrichtung eines V-Manns oder die Einrichtung eines Spions? Nun, das kriegen wir mit Simmel beantwortet, unter anderem mit Simmel, der uns klar gemacht hat, dass jede Sozialordnung, sagen wir jetzt näher an unserer Begrifflichkeit, jede Kommunikation, eine in sie eingebaute Geheimnishaftigkeit hat, mit anderen Worten, dass für jede Kommunikation gilt, dass die Akteure sich gegenübertreten in einer relativen Diskretion. Soziale Ordnung oder Kommunikationen leben von einer in sie eingebauten, Simmel nennt es, Geheimnishaftigkeit oder für sie konstitutiven Diskretion. Das kennen wir natürlich alle. Wir wissen, wenn wir ineinander in Austausch treten, kommunizieren wir natürlich nicht alles das, was für unsere Lebensgeschichte, für die Totalität unseres eigenen Lebens grundlegend, typisch, charakteristisch ist. Sondern wir treten im Prinzip immer, das meint Simmel mit Geheimnishaftigkeit, stellen wir uns die Akteure vor, als Akteure, die in Wechselwirkung zueinander treten und in dieser Wechselwirkung jeweils in einer relativen Diskretion, Geheimnishaftigkeit sich begegnen. Dies gilt konstitutiv für Kommunikation schlechthin. Dieser Umstand einer schlechthin geltenden, überall wirksamen Diskretion im Verhältnis der Akteure zueinander wird nun in verschiedenen Gesellschaften durch je unterschiedliche Diskretionsnormen den Akteuren in Erinnerung gerufen. Diskretionsnormen, die den Akteuren diese basale Qualität menschlichen Umgangs in der Sozialität in Erinnerung rufen. Ich komme noch darauf. Der Klatsch ist das Durchbrechen dieser Diskretionsnorm. Der Klatsch ist faszinierend, so ein bisschen erzählen, was man so gehört hat. Toll, hast du schon gehört. Der Klatsch ist faszinierend, weil er diese Diskretionsnorm durchbricht. Und dabei die Diskretionsverpflichtung aufrechterhält. Sagt das aber bitte nicht weiter. So klatscht man. Also wir machen noch einen Klatschkurs, ungefähr im Januar werden wir einen Klatschkurs machen. Man klatscht so, dass man die Diskretionsnorm verletzt, mit dem Hinweis, dass diese Verletzung eigentlich illegitim sei. Sag es bitte nicht weiter. Und schon die Geste des Klatsches signalisiert uns das. Hast du schon gehört? Dass die vorgehaltene Hand eine Geste, an der wir schon sehen können, die Illegitimität der Verletzung der Diskretionsregel. Was soll der Quatsch? Man kann ja so reden, ohne dass man die Hand hebt. Aber man hebt die Hand, hast du schon gehört? Oder äquivalent ist das Flüstern, hast du schon gehört? Nee, habe ich nicht. Ja, erzähl mal. Oh, oh, oh. Diese Geste signalisiert, dass der Aktor realisiert hat, eine Diskretionsregel, eine Diskretionsverpflichtung wird verletzt. Wir haben einen Handlungskontext in der menschlichen Sozialität, in dem, da kann man lange drüber nachdenken, aber relativ betrachtet die Diskretionsverpflichtung aufgehoben ist, und das ist die Liebe. Die Liebe, über die wir ja nochmal nachzudenken haben, der Zungenkuss war ja praktisch nur die Einleitung, und das ist es ja historisch auch, häufig nur die Einleitung zur Liebe. Über die haben wir nochmal systematisch nachzudenken. Und die Liebe ist eine faszinierende Kommunikationsform, weil die Akteure sich wechselseitig ansinnen, den Verzicht auf Diskretion. Die Liebe ist eine Kommunikationsqualität, die die für Sozialität allgemein anzunehmende Diskretionsverpflichtung relativ außer Kraft setzt. Relativ außer Kraft setzt. Durch diesen Umstand, wird in die Kommunikationsform Liebe ein Devianzpotenzial, ein Abweichungspotenzial eingeführt, das wir in anderen Sozialbeziehungen nicht kennen. Devianzpotenzial heißt, Liebe kann als eine Kommunikationsform durch ihr Gegenteil, nämlich schärfste Ablehnung, in Sekundenschnelle übersetzt werden. Damit haben bekanntlich Polizisten zu tun, die zu sogenannten Familienstreitigkeiten angerufen werden. Kommen Sie mal vorbei, hier knallt's, hier brennt's, hier fliegen die Messer. Die dann in einen Kontext kommen, der im Kern strukturiert wird über Liebe. Und der als Kontext durch diese Verletzung, legitime Verletzung der Diskretionsregel und durch die dadurch entstehende Nähe der Akteure zueinander, ein Handlungskontext mit einem enormen Devianz- oder Abweichungspotenzial wird. Die Leute schlagen sich, weil sie oder wenn sie
sich nicht geliebt fühlen. Und es entsteht ein Gewaltpotenzial, was mit der deklarierten Zuneigung in scharfstem Gegensatz steht. Und das entsteht überhaupt nur durch die Kontextbedingungen dieser Kommunikationsform, also durch die Kommunikationsform Liebe, über die wir ja noch die Gelegenheit haben zu sprechen. Letztes Wort zu dem V-Mann. Also das entsteht, wie gesagt, nur, weil alle sozialen Beziehungen eigentlich diese eingebaute Elastizität haben, durch den Umstand, dass man eben diskret miteinander umgeht. Und diese Diskretion kann dann dazu führen, dass man, Heirat Schwindler, V-Mann, dass man dem Gegenüber etwas vormacht, wie man dann so umgangssprachlich formuliert. Das sollte ja eigentlich alles gar nicht passieren. Ich wollte noch etwas ansprechen, was ich jetzt loswerden wollte. Wir haben ja mal darüber gesprochen, es gibt zwei zentrale Metaphern für die Soziologie: Schach und Theater. Wer das noch nicht aufgeschrieben hat, sofort aufschreiben. Das sind die zentralen Metaphern der Soziologie. Das sind die beiden Bilder, über die wir uns erklären können, was Soziologie macht. Sequentialität, Schach haben wir öfters angesprochen, glaube ich, als Theater. Theater ist die Zentralmetapher, über die wir uns klar machen können, dass alle Menschen, wo immer sie handeln, auf einer Bühne stehen. Das haben wir, glaube ich, angesprochen. Nun habe ich jedenfalls in meiner Position als Lehrender dieser Disziplin, ich habe mir immer gewünscht, die Soziologie muss eigentlich im Theater beginnen. Diese komische Vorlesung, Einführung in die Soziologie oder Propädeutikum, man muss es im Theater machen, habe ich immer gesagt. Nun habe ich das nicht nur gesagt, sondern habe Anstrengungen unternommen, ins Theater zu gehen. Und Sie wissen ja wahrscheinlich, das Frankfurter Schauspielhaus ist derzeit in praktisch jeder Vorstellung ausverkauft, und das ist deswegen ausverkauft, weil es nach dem Urteil vieler eines der gegenwärtig prominentesten, besten Theater in Deutschland ist. Aber selbst wenn es an letzter Stelle stünde, würde das auch nichts machen. Ich habe jedenfalls mit dem Intendanten ausgemacht, wir kommen zu Massen in dein Theater. Und wir schauen uns an, was schauen wir uns an? Wie Sozialität artifiziell erzeugt wird. Das ist Theater. Wir haben es hier immer mit unserer komischen Soziologie, die wir als eine Ethnologie unserer eigenen Sozialordnung verstehen, haben wir es immer mit natürlichen Verläufen zu tun, V-Mann, Liebe oder was weiß ich, Klatsch, und müssen das mühsam in die Begrifflichkeit unserer Disziplin übersetzen. Was diese Theaterleute aber machen, die erzeugen Sozialität, die stellen Sozialität auf die Bühne und sie schrauben an Bedeutungen, an Sinndimensionen, die durch minutiöse Korrekturen in der Rhetorik, im Auftritt, in der Mimik erzeugt werden. Und das sollte man sich irgendwann mal anschauen. Und ich sage das hier jetzt mal so in die Runde. Melden Sie, wenn Sie Interesse daran haben, sich das einmal anzuschauen, melden Sie das bitte in Ihren Tutorien. und dann müssen wir das organisieren, dann pilgern wir da irgendwie zu diesem Dingsbums da, zu diesem großen Euro da, Schauspielhaus, und haben dann die Chance, an diesen faszinierenden Proben der Theaterleute teilzunehmen. Und das ist deswegen faszinierend, wie gesagt, nicht nur, weil das alles berühmte Schauspieler sind, das spielt keine Rolle, sondern das ist deswegen faszinierend, weil man da sehen kann, wie Sozialität gebaut wird, wie wird die sozusagen quasi ingenieural, wird die entworfen. Und das ist eigentlich wunderbar für das Soziologiestudium, weil wir ja darüber gesprochen haben, wir halten alles für natürlich. Und wir müssen lernen, uns von der natürlichen Wahrnehmung, ja wieso, ist doch alles eigentlich ganz klar, oder ich weiß gar nicht, was du darüber nachdenkst, oder was soll das, es ist halt irgendwie sowas. Diese Form der natürlichen Wahrnehmung von Sozialität, von der müssen wir uns nicht vollkommen, aber etwas verabschieden. Und das kann man eigentlich sehr schön studieren in Kontexten, in denen die Sozialität überhaupt erst entworfen wird. Also, ich kann Ihnen das so empfehlen. Ich habe das schon mal vorgeschlagen in einer Vorlesung und habe dem Rese gesagt, so heißt dieser Intendant, naja, da kommen vielleicht gerade mal 5 Leutchen. Dann waren wir nachher ungefähr 60, das sah aus wie eine Demonstration. Der Mann ist vollkommen aus dem Puschen gefallen. Er sagt, das kann ich meinen Schauspielern nicht zumuten. Also wir schauen mal, wie viele Interessen es gibt, und dann muss man das irgendwie organisieren, vielleicht immer so 10er-Grüppchen, so wie in Mailand, wenn man Leonardos Abendmahl sich angucken will, da kommen wir auch nur in 12er-Grüppchen rein. Also irgendwie so müssten wir das dann organisieren und werden das so im Laufe des Semesters dann auch praktizieren. Meine Überlegung, wie gesagt, aber ist die, man muss ein Gespür bekommen und vielleicht über die Wahrnehmung des Theaters, Ballett könnte man natürlich auch machen, aber das ist ja irgendwie eingeschrumpft in Frankfurt, über die Wahrnehmung des Theaters kann man ein Gespür bekommen von dem, was Sozialität überhaupt ist, also vom Bühnencharakter der Sozialität, von dem Umstand, dass alles das, was in der menschlichen Sozialität geschieht, eben aus der soziologischen Perspektive konstruierte Aktivitäten sind, die sich einer komplexen Abhängigkeit der Akteure von Regeln verdankt. Letzter Punkt zu diesem Kapitel Gabe, und dann wollen wir ja irgendwie irgendwann mal auch auf dieses Lachen und Weinen kommen. Die Gabe ist, wie wir gesagt haben, die elementare Wechselwirkung zwischen Akteuren, und sie veranschaulicht die Zuwendung. Die Zuwendung, die im Sprechen erfolgt, die in der Ansprache erfolgt. Die Gabe ratifiziert, bekräftigt diese Zuwendung. Zur Gabe hatten wir weiterhin gesagt, dass derjenige, der sie empfängt, den Empfang der Gabe so gut wie nicht ablehnen kann. Akteure sind Annahme verpflichtet. Das sehen Sie an den empirischen Fällen, wo Menschen ein Geschenk nicht annehmen. Da kann man das studieren, was da geschieht. Zu der Gabe
darin liegt ihre sanktionierende Kraft, gehört die Annahmeverpflichtung. Und drittens, das hatten wir mit Marcel Moos vorhin gelernt, zur Gabe gehört die Wiedergabeverpflichtung. Die Gegengabe. Ist ein Element, das in die Kommunikationsfigur des Gebens eigentlich eingebaut ist. Zur Gabe gehört die Annahmeverpflichtung, zur Gabe gehört die Gegengabe. Und erinnern Sie sich, wir haben schon mal darüber gesprochen, dadurch wird Sozialität pazifiziert, befriedet. Durch diese elementare Operation wird nicht immer erfolgreich, aber von der Idee her Frieden gestiftet. Jeder Staatsbesuch, selbst wenn die Völker oder ihre politischen Vertreter verfeindet sind, beginnt mit einer Gabe. Irgendetwas bringt man mit. Aus China immer Panda-Bären, aus Deutschland immer Meißner Porzellan, aus England Kekse oder was weiß ich, jedenfalls auch irgendwas. Jedenfalls immer wird gegeben. Selbst wenn man in der Verhandlung eine Krisensituation zu bewältigen hat. Von hierher ist die komplexeste Form der Gabe, die in der menschlichen Sozialität erfolgt, ist die Hingabe in einer Liebesbeziehung. Und worin liegt die Komplexität? Die Komplexität liegt darin, dass in dieser Form der Gabe die ganze Person das ist, was man dem anderen gibt. Die Totalität der Person, die lebensgeschichtliche Einzigartigkeit, wird in der Kommunikationsform Liebe dem anderen gegeben. Darin sehen wir die enorme soziale Riskanz, die mit dem Leben verbunden ist. Die riskanteste Kommunikationsform, die man sich denken kann, weil ich nicht nur irgendwie so ein Stück Schokolade da mitbringe, sondern weil ich meine ganze Person einem anderen gegenüber überlasse. Und die damit verbundenen Risiken werden für die Akteure überhaupt nur dadurch kontrollierbar, und das werden Sie jetzt schon selber sich ausdenken können, durch die Wechselseitigkeit. Dadurch, dass diese nämliche hochriskante Form der Gabe der eigenen Person, dass die in der Kommunikationsform Liebe als eine Wechselseitigkeit gedacht wird. Und nur dann unter dieser Bedingung können die Akteure, also sagen wir jetzt die Liebenden, in der Lage sind, die Riskanzen dieser Kommunikationsform überhaupt auszuhalten und zu tolerieren. Die Hingabe ist die schärfste Form der Selbstpreisgabe, also der Abhängigkeit von einem Gegenüber. Und deren eingebautes Gefahrenpotenzial oder Potenzial der Abweichung wird kontrolliert durch den Umstand, dass diese Hingabe als eine wechselseitige Hingabe gedacht wird und nicht nur gedacht, sondern wechselseitig angesonnen wird.
weshalb man in der Tat
soziologisch durchaus sagen kann, das Verhältnis unter Liebenden ist das Verhältnis durchgesetzter kommunikativer Gleichheit unter den Menschen. Empirisch sieht das häufig anders aus. Empirisch sah das im 19. Jahrhundert anders aus. Da wurde immer die Frau als dem Mann hingegeben wahrgenommen, vollkommen asymmetrisch gebaut, schon gegeben, aber jetzt habe ich zu bestimmen. So. In vormodernen Kulturkreisen ist das bis heute so, vollkommen asymmetrisch in der empirischen Realisierung, aber von der Idee her, die uns hier jetzt interessiert, ist diese Form der wechselseitigen Gabe bei genauer Betrachtung durchgesetzte Egalität. Das ist interessant, weil Sie ja vielleicht aus Ihrem Geschichtsunterricht in Erinnerung haben, dass in unserer Kultur das Bruder-Schwester-Verhältnis als das eigentlich utopische Sozialverhältnis gedeutet wird. Bruder zusammen zur Freiheit, die Geschwisterlichkeit wird in der Regel in den sozialen Utopien, mit denen die Menschen Gleichheit versuchen durchzusetzen, immer zentral thematisiert. Immer das Geschwisterverhältnis. Brüderlich miteinander umzugehen oder schwesterlich miteinander umzugehen, das wird immer in den Sozialutopien, die uns so umgeben, an Maifeiertagen oder Gewerkschaftsauftritten oder radikalpolitischen Bewegungen, wird immer interessanterweise das Geschwisterverhältnis thematisiert. Man könnte dagegen halten, oder man kann darüber nachdenken, ob nicht so betrachtet, aus der Logik der Gabe heraus, die Beziehung zwischen Mann und Frau, oder sagen wir vorsichtiger, die Beziehung zwischen Liebenden, da ist es noch allgemeiner formuliert und kompatibel mit Homosexualitäten aller Art, die Beziehung zwischen Liebenden als die Beziehung zu betrachten, in der Egalität kommunikativ durchgesetzt wird. Wir werden Gelegenheit haben, uns das noch einmal anzuschauen. Jetzt aber endlich endlich zu lachen und weinen. Naja, endlich. Wie platzieren wir Lachen und Weinen? Und was ist eigentlich das Interessante am Lachen und Weinen? Nun, das Lachen und Weinen ist eine Ausdrucksqualität im menschlichen Handeln, die sich physiologisch darstellt und mimisch übersetzt wird. Im Lachen und Weinen haben wir vor uns also so betrachtet eine körperliche Reaktion. Das Gesicht verzieht sich zur Grimasse. Es gibt Tränensekretionen, in dem einen Fall zumindest. Also es gibt eine auf der Oberfläche des menschlichen Körpers identifizierbare Ausdrucksgestalt. Dieser Umstand, dass es eine im Körper gleichsam eingelagerte Ausdrucksqualität
ist das Lachen und Weinen. Dieser Umstand hat lange Zeit dazu geführt, dass eine Sozialwissenschaft, eine Soziologie sich dafür überhaupt nicht interessierte. Und die gesagt haben, ja, das ist ja alles interessant, natürlich, die Menschen lachen und weinen, aber das geht in die Naturwissenschaft, bitte sehr. Das geht in die Biologie. Das überantworten wir einer ganz anderen Disziplin. So hat man lange darüber nachgedacht. Und im Horizont dieser Verschiebung in eine andere Disziplin wird dieser Plessner einfach wahnsinnig spannend und interessant. Weil der Plessner sagt, Pustekuchen, Lachen und Weinen ist eine sinnhaft rekonstruierbare Ausdrucksqualität im menschlichen Handeln. Sinnhaft rekonstruierbar. Wenn Sie so wollen, er zieht das Lachen und Weinen in den Ereignisraum, den die Soziologie für sich reklamiert. Er zieht diese Ausdrucksformen in den analytischen, also in den Analysekontext der Disziplin Soziologie, in seinem Falle Anthropologie. Und das ist revolutionär, zumindest für die Zeit, in der diese Schrift entstanden ist, aber eigentlich bis auf den heutigen Tag. Deswegen ich dieses Lachen und Weinen eben gerne aufnehme. Und ich erinnere Sie noch an eine auch schon etwas zurückliegende Ankündigung, wo wir darüber gesprochen haben, was eigentlich alles folgt aus der Perspektive der Regeln, nach denen wir das menschliche Handeln rekonstruieren. Da haben wir darüber gesprochen, dass es interessant ist zu verfolgen, wie Regeln inkorporiert werden. Wie Regeln in die Leiblichkeit des Menschen übersetzt werden. Die Regeln, so hatten wir gesagt, zweite Natur werden. Wie muss man sich das vorstellen? Eine Antwort für diese Fragestellung ist die sogenannte Sozialisation. Über den Prozess der Sozialisation werden Regeln allmählich instanziert in die Handlungsmotive eines Aktors. Und zwar so weit instanziert, dass sie für den Aktor selber, darüber haben wir schon oft gesprochen, für den Aktor selber als vollkommen natürlich erscheinen. Also ihre Artificialität vollkommen verlieren. Und der Aktor, wenn er befragt wird, dann sagt, ich weiß gar nicht, warum du die Frage stellst, das ist doch ganz natürlich. So haben wir mal im Anschluss an den Regelbegriff nachgedacht. Und das Lachen und Weinen wird jetzt unter diesem Gesichtspunkt eben interessant, weil es uns aufmerksam macht auf eine natürliche Reaktion des Menschen, die gleichwohl sozial vermittelt, sozial konstituiert, kulturell vermittelt ist. Mit der Zentralbegrifflichkeit, die Plessner hierfür einsetzt, nämlich Bewandtnisverlust. Lachen und Weinen, so seine Perspektive, ist eine Reaktion auf Bewandtnisverlust. Was ist jetzt aber Bewandtnisverlust? Was ist das überhaupt? Kennen wir schon. Wir kennen das schon, weil wir schon über die Schachmetapher, über die Sequenzialität menschlicher Kommunikation gesprochen haben. Erinnern Sie sich daran? Die Schachmetapher hat uns aufmerksam gemacht darauf, man kann nicht kommunizieren. Akteure stecken sozusagen in Konformitätsverpflichtungen, denen sie folgen müssen, und diese Konformitätsverpflichtungen adressieren immer Erwartungen an den Akteur, denen er sich kaum entziehen kann. So haben wir Sozialität ja immer gedacht, in einer Sequenzialität. Wann entsteht Lachen und Weinen? Da setzen wir jetzt einfach unsere Argumentation mit der Sequenzialität, die setzen wir da ein. Und entdecken dann sofort, Lachen und Weinen entsteht als Reaktion auf eine Krise in der Sequenzialität der Kommunikation. Ganz einfach. Die Menschen fangen an zu lachen oder zu weinen, wenn sie in dieser sequenziell strukturierten Kommunikation konfrontiert sind mit der Unmöglichkeit anzuschließen. Mit der Krise des Anschlusses. Mit dem nur noch Bahnhof verstehen. Mit dem im Moment von der Komplexität einer Situation überrascht werden. Aber dennoch unter Handlungsdruck stehen. Von dem wir ja gesagt haben, der hört nicht auf. Handlungsdruck, Sequenzialität ist eine ubiquitäre, überall in Sozialität auftretende Erscheinung. Also haben wir da so einen Aktor, der, wie wir jetzt sehen, unter Sequenzialität, unter Anschlusszwang steht, konfrontiert wird mit einer Situation, in der ihm die Anschlussfigur nicht einfällt, er sie nicht zur Verfügung hat. Und dann passiert das höchst Faszinierende. In Anführungszeichen, er sagt seinem Körper, mach du. Ich verstehe nur Bahnhof. Er übergibt seinem Körper die Antwort auf diesen Anschlusszwang. Von dem wir, wie gesagt, ja gesagt haben, der wird nirgendwo außer Kraft gesetzt. Und wo entsteht in der plessnerschen Perspektive Lachen und Weinen? Das Lachen und Weinen ist dann so betrachtet eine minimale Form des Anschlusses. Immerhin habe ich gelacht. Ich habe nichts verstanden. Aber irgendwie lache ich erstmal, weil ein paar Sekunden später kann ich meinen Körper wieder zurücknehmen und sagen, ich habe es jetzt kapiert und es kommt eine sprachgebundene Kommunikationsfigur, die dann wieder die Kommunikation fortsetzt. Aber für den Moment, so stellt Plessner sich das vor, und ich finde das großartig, weil das eigentlich hier wunderbar in unsere Sequenzialitätskonstruktion passt, stellt er sich das so vor, im Moment hat der Akteur keine anderen kommunikativen Medien als das Lachen oder das Weinen, und das setzt er ein. Wenn wir das jetzt so interpretieren, dann können wir über Plessner hinaus sofort auch das Erröten mit darunter packen. Das ist dann eine äquivalente Figur, die aber nicht so kommunikativ effizient ist, wie das Lachen oder das Weinen. Denn das Erröten ist ja eine Reaktion, die sich auch auf der Leiblichkeit darstellt, die reagiert auf die Schuld, nicht anschließen zu können. Nicht angemessen anschließen zu können. Dann werde ich knallrot. Sprechstunde. Beide Akteure sind ineinander verliebt oder merken eine erotische Affektation wechselseitig, werden knallrot, können das aber nicht kommunizieren. Das Erröten ist also eine Reaktion auf die Unmöglichkeit, im Moment des von mir, vom Aktor geforderten Anschlusses einen entsprechenden sozial verträglichen oder sozial angemessenen Anschluss zu artikulieren. Aber wenn Sie jetzt mal vergleichen das Lachen, das Weinen und das Erröten, dann sehen Sie an dieser Aufteilung sofort, dass das Lachen und das Weinen Ausdrucksformen in der Kommunikation sind, die leichter einen Anschluss ermöglichen als das Erröten. Könnte sagen, über das Erröten gehen die Akteure leichter hinweg als über die Tränen oder über die Grimasse des Lachens. Auch nicht immer, aber relativ könnte man sagen, ist das Erröten gleichsam die stummste Form. Stumpf, gibt's das? Ja. Die stummste Form klingt so komisch, ja. Stummsten. Ja. Der Kommunikationsbeteiligung. Das ist irgendwie schräg, oder? Am meisten stumme. Ist auch doof. Also stummst. Stummst. Sehr gut, wer hat das gesagt? Ja. Super, ja. Das war mir jetzt vollkommen entfallen. Aber Sie haben völlig recht. Sehr schöne Überlegung. Man kann stumm nicht steigern. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir das anders formulieren.
Am wenigsten Aussagen?
Ja. Ne? Also ich denke jetzt mal über diese Sequenz Lachen, Weinen, Stummen, Lachen, Weinen, Erröten. Ja, dann ist das Lachen und das Weinen noch relativ kommunikativer als das Erröten. So könnte man sagen. Sagen die stumme Quatsch da. Ich nehme alles wieder raus und alles durchgestrichen mit stummst wird sofort gestrichen. Wir nehmen das wieder raus und gleichwohl ist eben interessant, dass, sagen wir mal so, die Anschlussmöglichkeit beim Lachen klarerweise deutlicher gegeben ist, beim Weinen schon nicht mehr so deutlich. Und beim Erröten geradezu auf Null geht oder vollständig getilgt wird. Natürlich gibt es auch kommunikative Situationen. Wir kommen ja noch darauf, also etwa wieder die Liebe. Da ist natürlich alles thematisierbar, das werden wir noch sehen. Und ist natürlich auch das Erröten thematisierbar. Du wirst ja ganz rot. Wo warst du gestern Abend? Ja, ich habe eine Besprechung mit einem Kollegen gehabt. Ja, wieso wirst du jetzt rot? So. Also, das ist natürlich da thematisierbar. Frage? Keine Frage? Am Ohr gekratzt oder was? Ja. Keine Frage? Ach so. Okay.
Genau.
Ja,
Genau. Es ist so, so muss man sich das vorstellen. Wir haben ja wir haben so eine ähnliche Figur schon mal beim Gruß gehabt. Nicht? Wir haben gesagt, der Gruß ist sozusagen die kommunikative Figur, die mir die Krise des Anfangs bewältigen hilft. Ich komme in eine Handlungssituation, ich, also Akteure, betreten einen Handlungskontext, so muss man sich das immer vorstellen, und dieser Handlungskontext ist durchzogen von der Frage, was tue ich hier überhaupt? Und da hatten wir gesagt, der Gruß nimmt einem die Kommunikationsunsicherheit ab, und so könnte man das jetzt für das Lachen und Weinen, könnte man das eben auch formulieren, Plessner immanent. Plessner sagt, das ist eine Reaktion auf den Bewandtnisverlust, und ihre Übersetzung kann man da einbauen. Bewandtnisverlust ist eine sprachlich übersetzte Bewandtnis, die mir im Moment nicht verfügbar ist. Die Bewandtnis, so wie Plessner es nennt, ist eine immer sprachlich konstituierte, wie wir ja immer gesagt haben, Regeln, so wie wir uns die vorstellen, sind immer sprachlich konstituierte Regeln. Und wenn wir jetzt einmal darüber nachdenken, warum wir überhaupt so häufig und gerne lachen, dann natürlich deshalb, weil wir uns Handlungssituationen systematisch, wie wir gesagt haben, als durch eine Multiplizität von Erwartungen oder Regeln strukturierten Kontext vorstellen. Wenn wir uns Handlungskontexte, in denen Akteure sich bewegen, uns systematisch vorstellen als durch eine Multiplizität von Erwartungen strukturiert, dann können wir uns darüber erklären, dass alle Akteure immer wieder in solche Bewandtniskrisen stolpern oder geraten. Dann ist das überhaupt nichts Dramatisches, sondern wir sehen ja sozusagen an dem Genuss, den das Lachen verschafft. Es ist nichts Dramatisches, sondern es ist eigentlich etwas für Sozialität, also für Akteure in Kontexten, Konstitutives. Dass sie durchlaufen eine Sequenz von Bewandtnisverlusten, durchlaufen Sequenzen von komplexen, überdeterminierten Bedeutungen. Das können Sie sich vielleicht am besten klar machen an dem Ihnen allen, wenn Sie an Ihre eigenen jüngeren Geschwister denken oder möglicherweise sogar noch eine Erinnerung an Ihre eigene Kindheit haben, was eher unwahrscheinlich ist, jedenfalls an das Alter, das ich jetzt im Auge habe. Kinder können keine Ironie verstehen. Und was ist Ironie? Multiplizität von Bedeutung. Akteure kommunizieren etwas und sie kommunizieren es so, dass in ihrer Kommunikation noch eine zweite oder dritte Bedeutung mit transportiert wird. Das nennen wir Ironie. Oder irgendwie so eine Lexikon-Eintragung, was steht da immer, Doppeldeutigkeit oder Mehrdeutigkeit, nicht wahr? So müssen wir uns Sozialität aber schlechthin vorstellen. Nicht etwa als durch Ironie strukturiert, aber durch Mehrdeutigkeit strukturiert. Also durch eine, wie wir immer gesagt haben, Multiplizität von Erwartungen strukturierten Kontext. Und an Kindern sehen wir, dass die durch die Multiplizität von Handlungskontexten systematisch überfordert werden. Kinder können Witze erzählen, häufig besser als die Erwachsenen. Aber Kinder können nicht Ironie verstehen. Kinder werden ganz irritiert, wenn so was so im heute, so im modernen Erziehungsmilieu so gang und gäbe, ist bloß nicht eine zu große Nähe zu meinen Kindern, vor allen Dingen, wenn da Besucher oder Freunde dabei sind, sondern da pflegt man sozusagen Ironie, weil man ja sich nicht irgendwie als so
hoffnungslos traditioneller Vater oder Mutter da darstellen will, die da irgendwie so ganz bekümmert um die Kinder sind. Also wird man ironisch. Und die Kinder werden von dieser Ironie überfordert oder geraten in eine zu große Komplexität. Lachen und Weinen in der plessischen Variante reagiert auf einen Bewandtnisverlust. Tage? Wenn man auf einen Witz reagiert, das ist die erzählte Version eines Bewandtnisverlustes. Das ist im engen Sinne nicht das, achso, die Frage soll ich ja wiederholen. Also was ist, wenn man einen Witz auf einen Witz reagiert mit Lachen? Das ist eine ganz andere Struktur. Loriot, er hat das ja mal sehr schön so formuliert, eine merkwürdige Tante im Schrank hat jeder. Womit er gemeint hat, über jemanden lachen, wie in so einem Witz dann der Fall ist, das kann jeder. Aber über sich lachen, schwierig. Und Loriots eigentliche historische Leistung liegt ja darin, den relativ humordistanten Deutschen irgendwie so auf wunderbare Weise nahegelegt zu haben, doch gelegentlich auch mal über sich selber zu lachen. Das ist seine eigentliche Leistung, nicht wahr? Eine historische Figur der Freisetzung von Rigidität und der Akzeptanz von Mehrdeutigkeit, was die Deutschen eigentlich nie so richtig begriffen hatten, nicht? In Weimarer Zeit alles vollkommen humorlos, Nationalsozialismus erst recht humorlos, DDR erst recht humorlos. Und der Loriot kommt da in diese deutsche Kultur und zeigt den Deutschen, uns allen, irgendwie Lachen ist einfach auch wunderbar, nicht? Herrlich. Und Lachen passiert ständig. Bewandtnisverlust passiert ständig, muss er keine Angst haben, darf durchaus rot werden oder sich schämen. Das gehört alles zu einer Normalität zivilen Umgangs und das hat er alles gezeigt. Eine grandiose Figur sollte eigentlich alle Orden dieser Welt bekommen für diese historische Leistung. Ja, eine Frage. Ja. 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 Zungenkuss. Das ist ganz einfach. Man fantasiert sich ein Gegenüber. Also Einsamkeit ist soziologisch undenkbar. Erster Punkt. Einsamkeit gibt es nur in der Selbstdefinition der Akteure. Die Akteure sagen, ich bin einsam. Die Akteure schreiben Tagebücher. Die Akteure im schlimmsten Fall bringen sich um. Aber das ist soziologisch eine Kommunikation. Und zwar eine Kommunikation mit fantasierten Gegenübern, also auch beim Suizid, disqualifiziere ich alle anwesenden oder um mich herum gruppierten Akteure. Die werden alle entwertet. Zugunsten einer Kommunikationsbeziehung, die ich da in irgendeinem gedachten Jenseits mir erhoffe. Und beim Suizid ist das immer eine Kommunikationsbeziehung, das ist eigentlich sehr interessant, die keinen Widerspruch nimmt. Alle Kommunikation, so wie wir hier die Kommunikation betrachten, durch Regeln strukturiert, durch Wechselseitigkeit bestimmt, ist immer zu denken als eine Kommunikation, Wechselwirkung, in der in der Sequentialität ein Widerspruch artikuliert werden könnte. Das macht Sozialität aus. Die Möglichkeit des Neins, die Möglichkeit des überraschenden Anschlusses, die Möglichkeit des Widerspruchs. Und die Leute, die sich aus der Position der Einsamkeit dann endgültig irgendwie aus dem Diesseits verabschieden, die erhoffen sich eine Kommunikationsform, in der es den Widerspruch nicht gibt. Das kann ich auch machen, indem ich mich mit einer Flasche unterhalte. Also irgendwie in den Alkoholismus oder in die Droge steige und in der Droge eine Kommunikationspartnerschaft etabliere, für die entscheidend ist, dass ich deren Widerspruch selber manipulieren kann. Sagen wir es mal so. Ich kann den Widerspruch oder den Einwand oder die Frage, das kann ich alles selber kreieren. Also kann man so eine Sequenz bilden von praktizierter Sozialität in einem leibhaftigen Gegenüber bis hin zu Sozialitätsformen, in denen das Gegenüber nur ein fantasiertes Gegenüber ist. Und dieses fantasierte Gegenüber ist entweder ein personifiziertes, fantasiertes Gegenüber oder eben ein vergegenständlichtes Gegenüber in Gestalt der Droge, des Alkohols oder weiß ich nicht, was da sonst noch alles gibt, aber jedenfalls immer soziologisch interpretiert haben wir es auch da mit Aktorkonstellationen zu tun, mit Wechselwirkungen zu tun. Die Leute, die das machen, disqualifizieren reale Kommunikationsbeziehungen. Ihr seid alle meiner nicht würdig, wenn ich mich umbringe. Alles irgendwie. Mit denen gibt es gar keine authentische Kommunikation, alles oberflächlich. Nicht so Abschiedsbriefe von Jugendlichen, die sich da irgendwie mit so komischen Röhren dann in so ein Auto setzen und dann da irgendwie diese Abgase einatmen. Nicht? Die schreiben ja gelegentlich dann auch noch Abschiedsbriefe. Ja, was steht da drin? Eure ganze Welt ist eine oberflächliche Kommunikationswelt, die nicht erlaubt authentische Kommunikation. Also suche ich mir authentische Kommunikation in einer Welt, die nicht mehr eure Welt ist. Nicht? So, was haben Sie überhaupt gefragt? So was Ähnliches haben Sie gefragt, oder? Na, immerhin. Ja. Richtig. Wir arbeiten hier an einer Soziologie, die den Unterschied zwischen Psychologie und Soziologie aufbricht. Lassen Sie mich es so sagen, gute Soziologie ist immer gute Psychologie und gute Psychologie ist immer gute Soziologie. Wieso kommt man darauf, das ist doch eigentlich Psychologie? Weil man glaubt, diese Phänomene sind von einer seelennahen Disziplin besser zu bearbeiten. Und ich möchte in der ganzen Vorlesung nur zeigen, dass wir diese sogenannten seelischen Phänomene bis hin eben zu den naturnahen bei Lachen und Weinen, dass wir die aus unserer Perspektive, aus der Perspektive der Disziplinsoziologie als sinnhaft strukturierte Phänomene rekonstruieren können. Ich habe das Ihnen auch schon mal vorgeführt über den Traum, der eben nicht etwa eine Aktivität ist, mit der wir als Soziologen nichts zu tun haben, sondern jetzt im Anschluss an das, was ich gerade gesagt habe, der Traum ist der Eintritt des Aktors in eine Aktorkonstellation, die er selber als Aktorkonstellation nicht versteht, weil er schläft. Sein Bewusstsein, also die Instanz einer begleitenden Reflexion dieser Akteure, die ist im Schlaf außer Kraft gesetzt. Aber mit den Akteuren kommuniziert er gleichwohl. Ich hatte einen Albtraum. Ja, was ist denn ein Albtraum? Das ist eine durch eine Aktorkonstellation in den Schlaf übersetzte und dem Schlafenden partiell bewusst werdende Handlungskrise, Anschlusskrise, Bewandtnisverlust. Nicht wahr? Noch eine Frage? Ich wollte aber noch was erzählen. Sehr schöne Frage. Ich meine, es soll der Quatsch, alle Fragen sind schön.
Es gibt überhaupt keine hässlichen Fragen. Und das ist eigentlich Universität, Fragen stellen.
Es gibt Substitutionen des Lachens und des Weinens. Und die haben etwas zu tun, also wir müssen den Plessner vielleicht einen kurzen Moment in der nächsten Sitzung noch einmal aufnehmen. Lesen Sie selber noch weiter drin rum. Plessner hat ein, ich komme auf die Frage zurück, aber Plessner hat diesen ersten Zugriff, den wir uns jetzt erarbeitet haben, Lachen und Weinen ist eine Reaktion auf Bewandtnisverlust. Und das Lachen rekonstruiert er als eine Reaktion auf die Mehrsinnigkeit der Anknüpfungspunkte. Und da ist er ganz nah an unserer Rekonstruktion über Sequentialität, Regelstruktur, Multiplizität von Regeln. Das ist ganz, da ist er ganz nah dran an der Argumentation, die wir hier aufgezogen haben. Und dann macht er eine merkwürdige Figur in diesem Buch, das ich Ihnen nur wärmstens empfehle, auch vollständig zu lesen. Er sucht nach Situationen, die gleichsam qua Situationsqualität das Lachen erzeugen und qua Situationsqualität das Weinen erzeugen. Das ist ganz eigentümlich. Also er möchte, er ist auf der Suche nach dem, ja, nach der Krise, die nichts anderes als Lachen übrig lässt, gegenüber der Krise, die nichts anderes als Weinen übrig lässt. Also die Lachen erzwingt und Weinen erzwingt. Und das halte ich persönlich für einen Holzweg. Was heißt Holzweg? Also das führt in große Schwierigkeiten, die man, glaube ich, jedenfalls überwinden kann. Wenn man nicht nur die Situationsqualität berücksichtigt, also die jeweilige Schichtung von Bedeutungen, den jeweiligen Grad der Überdetermination einer Situation, sondern wenn man zweitens mit hinzunimmt, das tut Plessner überhaupt nicht, die Sozialisationsgeschichte des Aktors, der eine solche Situation wahrnimmt. Die Sozialisationsgeschichte. Wir haben mal darüber gesprochen, Regeln werden erworben über Sozialisation. Und Sozialisation ist ein Verinnerlichungsvorgang, ein biografisch kumulativer Prozess des Erwerbs von Regeln. Nun kann man sagen, über diesen Unterschied in der Verinnerlichungssequenz, die Akteure von klein auf bis ins Erwachsenenalter durchmachen, über die Unterschiede in dieser Verinnerlichungssequenz, neigen manche Menschen dann diese Situationsqualität, in die sie geraten, also Bewandtnisverlust, mit Lachen zu beantworten und andere mit Weinen. So würde ich das jedenfalls erklären. Ich würde also systematisch mit hinzunehmen über Plessner hinaus, eben die Sozialisationsgeschichte, in der wir uns einen Aktor vorstellen müssen, sodass dann die Frage, wann kommt es eigentlich zum Lachen, wann kommt es zum Weinen, nicht mehr allein über die Determination Situation erläutert wird, sondern über eine Interaktion von personaler Geschichte oder biografisch kumulativen Regelerwerb einerseits und der Situationsqualität andererseits. Das beantwortet Ihre Frage überhaupt nicht. Auf die wird man vielleicht so antworten können, der Bewandtnisverlust, das wäre jedenfalls meine Antwort, der Bewandtnisverlust, den wir jetzt mit Plessner so einmal konstruieren und unterstellen, der kann eine Schärfe annehmen, dass die Akteure in der Hilflosigkeit, zu der sie im Prinzip auf das Lachen und das Weinen zurückgreifen, in Anführungszeichen, dass sie diese Reaktion maximieren wollen durch die Fusion von Lachen und Weinen. Also da, wenn Sie wollen, bildlich gesprochen, Sie sind so erfasst von der Anschlusskrise, dass Sie Ihre körperliche Reaktion maximieren wollen. Maximieren ist ein schlechter Ausdruck, weil maximieren assoziieren lässt strategisches Handhaben. Wir haben aber bei Plessner und mit Plessner gesehen, dieses Lachen und Weinen ist natürlich alles andere als irgendwie strategisch handhabbar. Das zeigt er ja so schön. Man platzt in das Lachen und man fällt in das Weinen. Das heißt, die Akteure haben eben gerade nicht die Möglichkeit einer spontanen Reflexion, was sage ich jetzt, was mache ich jetzt, was tue ich jetzt. Das alles geht ja gerade nicht beim Lachen und Weinen. Sondern beim Lachen und Weinen, da würden wir jetzt ganz Plessner folgen, beim Lachen und Weinen haben wir zunächst mal Krise total, verstehe nur Bahnhof, ich bin überwältigt, ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Ich bin in einer dramatischen Krise meiner eigenen Existenz sogar, kann man sagen. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Dann könnte man sagen, wird in manchen Fällen, und nehmen wir jetzt also etwa Kosovo, Krieg, Frauen, die mit angesehen haben, wie ihre Männer ermordet wurden und anschließend von den Mördern vergewaltigt wurden. Von den Mördern ihrer Männer. Wenn die ihre Geschichte erzählen, dann kann man häufig beobachten die Fusion dieser beiden Reaktionen. Das ist eine, und da könnte man dann sagen, das sind extreme Bewandtnisverlust, Konstellationen, in die die Akteure geraten, und dann ist die Erschütterung aber eigentlich eine durch Sinnverlust entstandene. Nicht irgendwie natural, jetzt bricht der Körper raus oder so, sondern durch eine Sinnkonfiguration entstandene Krise, die führt dann zu einer kompletten Fusion von Lachen und Weinen. Aber es ist eine sehr schöne Frage. Man kann das ja auch an sich selber studieren, wie häufig, gerade bei Loriot, mir geht es jedenfalls so, lache ich vor Tränen oder ich lache in Tränen ausbrechend. Oder das Lachen geht sozusagen in die Träne über. Da kann man lange drüber nachdenken, ob das verbunden ist mit einem sich dann einstellenden Mitleiden über die Akteure, die man so wahrgenommen hat. Denken Sie drüber nach, es steht irgendwo, ich weiß es auch nicht. Aber jedenfalls so ungefähr. Aber jetzt kommt noch Fragen. Schön laut.
Ja. Analoge beziehungsbasierte ganze Archaisch-Kommunikation dazugebaut werden.
Ja. Ja, urtümlich. Es wird archaisch, das könnte man sagen, das Lachen und Weinen ist eben, so scheint es mir sorgfältiger interpretiert, das Lachen und Weinen ist nicht sinninterpretiert, es muss erst sinninterpretiert werden. Und wenn wir uns mal Menschen im Lachen oder Weinen anschauen, was geschieht denn da? In Sekundenschnelle wird entweder von den anderen oder vom Akteur selber der Sinnanschluss gesucht. Also man prustet los und man weiß aber gar nicht, warum man losprustet. Und im Prusten entdeckt man die Absurdität oder in unserer Sprache die Mehrsinnigkeit, die man dann entschlüsselt hat. Und dann lacht man natürlich nochmal, weil man sich freut, dass man weiß, warum man lacht. Ja. Das war jetzt ein schöner Schluss. Vielen Dank.